In der heutigen Episode spreche ich mit Gabi über positive Psychologie, Lösungsfokus und die Kraft kleiner Gewohnheiten im Alltag. Wir reden darüber, warum es nicht um Daueroptimismus geht, sondern darum, Stärken bewusst zu leben, Beziehungen zu pflegen und den Blick wieder nach vorne zu richten. Ein Gespräch über Aufwärtsspiralen, Mut, Freundlichkeit, Dankbarkeit und darüber, wie ein gutes Leben tatsächlich gestaltet werden kann.
Ahoi und ganz herzlich willkommen bei Nor Anni Inner Peace. Mein Name ist Katharina Koll, ich bin zweifache Mama, Unternehmerin und die Gründerin von Nor Anni. Dieser Podcast ist für dich, wenn du Raum für Echtheit, Bewusstsein und innere Ruhe suchst. Hier sprechen wir über das Leben, so wie es wirklich ist, über Wandel, Verbindung und die Kraft, Frieden in sich selbst zu finden. Kein höher, schneller, weiter, sondern tiefer, ehrlicher und echter. Schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Gabi, ich freue mich so sehr, dass wir es geschafft haben, endlich diesen Podcast aufzunehmen. Für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen.
Sehr gerne, Kathi. Danke für die Einladung. Mein Name ist Gabi Preßlinger-Bukowitzer. Ich bin selbstständige Trainerin, Coachin und Unternehmensberaterin und ich habe so zwei Schwerpunkte. Das eine ist die positive Psychologie, die ich vermittle, weitergebe und wo ich Angebote selber entwickle. Und das andere ist der lösungsfokussierte Ansatz. Den Lösungsfokus möchte ich auch gerne heute ein bisschen einbringen. Ist nämlich schön zu verknüpfen mit der positiven Psychologie, weil beides in die Zukunft schaut.
Ah, sehr, sehr gespannt und ich
Ja.
unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Aber fangen wir vielleicht mit der positiven Psychologie an. Woher hat das ihren Ursprung und ja, wie bist du zu dem Ganzen überhaupt gekommen?
Das ist eine klassische Frage. Wie bist du dazu gekommen? Und eine schöne Frage. Bei mir ist es so, ich probiere Dinge gerne an mir selber aus, oft unbewusst, um später zu entdecken, okay, das ist was, was eigentlich mehr Menschen wissen und erfahren sollten. Und genauso bin ich zur positiven Psychologie gekommen. Das war lustigerweise, da war ich noch angestellt. Ich habe ja 30 Jahre Wirtschaftserfahrung und habe mich erst relativ spät mit 50 selbstständig gemacht, weil ich so den Drang hatte, Wissen weiterzugeben. Das ist auch, glaube ich, eine meiner Stärken. Sharing is caring ist eines meiner Mottos, weil ich merke, dass es mir gut getan hat. Und die erste Begegnung war interessanterweise in einem Englischkurs, in einem Business-Englischkurs in einer Firma. Wir wurden sozusagen verdonnert, dass wir einen Kurs machen, dass wir haben zu einem amerikanischen Konzern gehört und jetzt müssen alle einen Englischkurs machen. Und da haben wir sehr viele Zeitungsartikel gelesen mit unserem Lehrer. Das war ein sehr individuelles Englischunterricht mit jeweils zwei Personen, ich mit meinem Chef. Und eines Tages lesen wir einen Artikel über Corporate Happiness. Und da hat es bei mir Knack gemacht. Da habe ich gedacht, was? Es gibt sowas wie Corporate Happiness? Wie schaut das aus? Und habe mich dann erkundigt, das war, ich kann das ja nicht mehr sagen, aber es ist fast Jahrzehnte her, sicher über 10 Jahre. Und habe mich dann erkundigt, wo kann man sich da weiterbilden? Ja? Wo gibt es Literatur dazu? Und habe sehr lange gesucht, bis ich dann in Graz jemanden gefunden habe, das Institut für Kind, Jugend und Familie, die das auch in Österreich anbieten. Weil die positive Psychologie kommt aus Amerika. Und ja, der Gründervater heißt Martin Seligmann und er ist eigentlich klinischer Psychologe, er ist Psychotherapeut, hat viel mit depressiven Menschen gearbeitet und hat sich irgendwann gefragt, es muss doch auch was geben, was nicht nur Leid lindert, sondern was das ausbaut, was heute schon gut ist. Sprich, mach mehr aus deinen Ressourcen, entfalte dein Potenzial, wie bringe ich Menschen zum Aufblühen? Das war sein Ziel. Und irgendwann kam das dann nach Europa und so auch nach Österreich. Ich bin total happy, dass ich viele Weiterbildungen gemacht habe, mich dann auch spezialisiert habe, auch für Führungskräfte. Also Positive Leadership ist zum Beispiel ein Spezialgebiet von der PP. Wir kürzen es PP ab, das total erfolgreich ist und wo ich auch viele Beispiele nennen könnte an Firmen in Österreich, die Positive Leadership schon leben, also stärkenorientiertes Führen.
Weißt du, ob das in normalen Psychologiestudien auch schon Einzug gehalten hat?
Ja, aber nur als so kleinen Teil, dass ich damals entschieden habe, ich möchte kein ganzes Psychologiestudium machen, wegen der vielen Statistik. Das hat mich am meisten abgeschreckt. und das nur einen kleinen Anteil bildet, ja. Es kommt vor.
Ja, das
Genau.
heißt, alles, was man in die Richtung machen möchte, ist eigentlich noch privat, unter Anführungszeichen.
Eigentlich ja. Es gibt spezielle Institute, die es anbieten und die auch eine Zertifizierung, damit, also es gibt viele Weiterbildungen. Das ist so, wie wenn du einen Rechtsanwalt suchst und du schlagst das Telefonbuch auf. Gibt es viel mittlerweile, weil sie ist zwar noch relativ jung, die positive Psychologie, so circa 25 Jahre, aber mittlerweile gibt es natürlich viele Menschen, die die Ausbildung gemacht haben und die selbst auch Kurse dann anbieten, wenn sie sich zertifizieren als Trainingsanbieter. Genau, so funktioniert das. Also ja, da muss man selektieren und genau schauen, wer. Da gibt es eine Organisation, die heißt EUPA, die European Association for Positive Psychology. Und wer dort in diesem Verband ist, der bietet kuratierte und qualitativ hochwertige Ausbildungen an.
Sehr cool.
Wie auch ich sie gemacht habe, also das war total lässig. So diese Basistrainer und dann Learn to Live It, Learn to Teach It in mehreren Modulen. Genau.
Weil du gerade sagst, learn to teach it. Wie stellt man sich das jetzt vor? Also wo sind so deine Ansätze? Wo kannst du unterstützen? Bist du mehr für Firmen oder gehst du da in den Privatbereich? Wo sind so deine Eckpfeiler?
Der Schwerpunkt ist, ich würde sagen, 70, 80% in Unternehmen. Und zu den Unternehmen zählen seit, ich sage ja, besser Organisationen, weil ich auch in Schulen gehe, was vielleicht ganz spannend ist zu wissen, weil auch in Schulen gibt es Führungskräfte, nämlich die Schulleitungen. Und auch in Schulen gibt es Teams und Gruppen und Menschen, die arbeiten. Also die Schule ist genauso ein Arbeitsplatz, wo es ganz dringend notwendig ist, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass sie mental gesund bleiben, dass sie an Themen arbeiten können, die ihnen wichtig sind, um einen guten Job zu machen und um glückliche Menschen zu sein. Ja. Also Unternehmen kannst du dir so vorstellen, große Firmen, mittelständische Firmen, Konzerne, Branche völlig egal, also überall, wo Menschen arbeiten. Ob das eine Produktion ist, ob das eine Dienstleistung ist, ob das ein Backoffice ist, alles möglich.
Wie bekommst du dann Rückmeldungen? Also wenn du jetzt in einer Schule zum Beispiel bist und dort mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitest, das wird sich ja dann hoffentlich auch auf die Kinder irgendwie auswirken, oder?
Ja, das ist das Ziel, ne? Das
Ja.
ist das Ziel. Wenn ich es vergleiche mit dem Stärkenarbeit, da sind oft viele überrascht. Wir schauen wir jetzt unsere eigenen Stärken an. Ich habe mir gedacht, es geht um unsere Mitarbeitenden und unsere Teams, dass ich dort beobachte, was sind deren Stärken. Die Idee ist, dass du immer bei dir selbst beginnst, weil du es spüren musst. Weil du spüren solltest, also Stärkenarbeit zum Beispiel ist mehr, als dass du einen Stärkentest machst. Das gehört auch dazu, dass du dich assessst nach einem gewissen Raster, mit dem die positive Psychologie arbeitet, nämlich mit 24 Charakterstärken. Die Idee ist, dass du selbst erkennst und auch identifizierst, wo kann ich sie heute schon einsetzen. Nicht, dass du dir nur bewusst wirst, welche du hast. Das ist auch schon für manche eine Herausforderung, weil sie glauben zu wissen, was sie vor 30 Jahren mal bei einem Bewerbungsgespräch angegeben haben als ihre Stärken. Das ändert sich ja. Ne? Und das heißt, zuerst Anwendung bei dir selbst, um dann im Klassenraum oder in der Organisation weiterzugeben. Genau, das heißt, all das Wissen und so bekomme ich dann Rückmeldungen. Na. Es gibt auch Studien, also Gott sei Dank ist das Ganze gut beforscht. Also gerade im Bereich Schulen wird in Kindergärten gerade pilotiert, in Wiener Kindergärten, wie es dort wirkt. Nicht jetzt meine persönliche Arbeit, sondern Arbeit, Kurse, sagen wir so, die Pädagoginnen durchlaufen haben, um selber positive Psychologie und positive Bildung zu lernen. Da wird erforscht, ob es, also in Kindergärten und in Volksschulen sind schon erforscht und ergab, dass einen positiven Nachweis sozusagen, dass es wirklich wirkt bei Pädagoginnen und Kindern. Das kann man sich eben klassisch vorstellen, dass vorher erhoben wird, wie es in den Bereichen positive Gefühle geht, ja, wie oft erlebe ich am Tag positive Emotionen zum Beispiel, ob sich da etwas ändert und so weiter. Erlebe ich mehr Sinn in meinem Job und die Werte gingen nach oben. Na, und in den Kindergärten wird das gerade erforscht, auch
Sehr cool.
wissenschaftlich begleitet. Das ist ziemlich lässig, weil es einfach hilft, stark zu bleiben oder zu werden. Auch wir holen die Leute dort ab, wo sie stehen. Genau.
Von den Gruppengrößen her ist es an sich egal, oder hast du da irgendwie eine Begrenzung, wo du sagst, mehr als die geht nicht, weil ja, wird nicht mehr handelbar?
Das ist ganz egal. Ich gebe dir ein Beispiel, ein ganz aktuelles. Ich war Freitag in einer Wiener Volksschule. Da waren sogar die Kindergartenpädagogen dabei. Da waren 100 Leute im Raum.
Okay.
Ja. Aber
Wow.
es geht auch, also wenn ich direkt Workshops anbiete und einlade, dann begrenze ich, wenn wir dann wirklich ins Arbeiten gehen mit diesen 100 Personen. Das war bis zu einem gewissen Grad ein Workshop, aber mehr ein Vortrag. Ein Vortrag so mit Rückfragen zum Publikum, wer was sagen wollte oder nicht. Aber das war eine total spannende Situation, so viele Menschen dazu hören, die auch unterschiedlichen Wissensstand haben. Ne? Genau.
Ja.
Ja.
Und wo würdest du sagen, ist das, mit denen du wirklich am liebsten arbeitest, wo du selber auch vielleicht den Fortschritt am schnellsten erkennst? Oder was sind so die Schwerpunkte, die du dann rauskitzeln kannst?
Wenn ich die Arbeit unterscheide im Sinne von Leistungen, die ich anbiete, dann ist es wohl das Coaching, ja, wo du am ehesten auch sehen kannst, wie sich der Mensch entwickelt oder ob sich was geändert hat und wo du auch unmittelbare Feedback kriegst. Als bei Workshops oder wirklich bei Schulungen. Ich mache ja auch Ausbildungen. Ausbildungen können mehrteilig sein, dann kann man auch Feedback bekommen in der klassischen Form und sieht, es ist aber doch noch immer eine Gruppe. Also bei den Coachings sehe ich es am besten. Ja.
Aber
Entwicklung.
tauchen wir dann noch ein bisschen mehr ein in die positive Psychologie.
Ja, gern.
Wie können wir uns das so im Alltag vorstellen? Also was muss man tun, ja, positiver durchs Leben gehen zu können?
Ich fange vielleicht damit an, was positive Psychologie nicht ist. Es ist nicht positiv denken und es ist keine Happyologie. Ich sage das deswegen dazu, weil die positive Psychologie eben jetzt vermehrt auch angewandt wird, drüber geschrieben wird, Bücher erscheinen und wir mehr Kritik ausgesetzt sind deswegen, weil man vermeintlich versteht, was positive Psychologie bedeutet. Deswegen ist wichtig, was es nicht ist. Es ist eine Ergänzung zur besagten klinischen Psychologie, die ich erwähnt habe, die eben den Fokus hat, dass sie Leid mindert. Ne? Die geht davon aus, dass der Mensch leidet und sieht das schon so in dem Bereich, wenn wir uns eine Skala hernehmen, minus 10 bis plus 10 im Minusbereich. Wir gehen von einem durchschnittlichen Menschen aus, der vielleicht leidet, ja, der aber auch gesund ist und der aber auf jeden Fall Stärken hat und Potenzial und Dinge, die schon gelungen sind in seinem Leben. Und da marschieren wir los mit ihm. Also als Ergänzung, in eine positive Zukunft zu gehen. Und wie tun wir das? Mit Interventionen. Wir nennen es Übungen, Interventionen, die sehr niederschwellig sind. Niederschwellig in dem Sinn, dass sie gut anwendbar sind, dass sie im Alltag, gib am besten Beispiele, na, dann wird es griffig. Aber wenn du fragst, wie arbeiten wir? Ja, es gibt Instrumente, Modelle. Ich habe die Charakterstärken erwähnt, da gibt es 24, also da kann man beginnen, mal zu evaluieren, welche spricht mich an, wie beschreiben andere mich. Das ist ja auch was ganz Wichtiges, wo man sich manchmal bewusst wird, echt so erscheine ich, das kann ich wirklich oder dafür bin ich, das zeichnet mich aus, dieses Bewusstsein zu haben und dann zu überlegen, wo kann ich sie einsetzen, wo kann ich sie nicht einsetzen und wieso. Wieso gelingt mir manches im Privaten besser als im Berufsleben? Ich habe doch diese eine Stärke. Und das ist dann oft ganz spannend, da den Kunden zu begleiten, dass er diese Stärke leben kann. Um nur ein Beispiel zu nennen an Interventionen. Also Arbeit mit Stärken. Ne? Das andere ist ein ganz klassisches, dass sich jetzt nicht die positive Psychologen auf die Fahnen schreiben. Ihr habt es vielleicht schon gehört oder du hast vielleicht schon gehört von einem Dankbarkeitstagebuch. Oder einem Glückstagebuch. Das geht so weit, dass Menschen auch Erfolgstagebücher führen, ja, dass sie trennen zwischen Job und also am Abend sich hinzusetzen und zu überlegen, was ist, und das kann man wieder selber wählen, was ich dort beschreibe, solange es gute Gefühle ausgelöst hat. Ne? Also das kann sein, was hat mich heute glücklich gemacht? Was ist mir heute gelungen? Was ist mir heute an Schönem begegnet? Und oder ich kann das auch in der Früh machen, zu sagen, worauf freue ich mich heute? Also die positiven Gefühle spielen auch eine sehr, sehr große Rolle. Das wäre so eine zweite Intervention, sich mit den Gefühlen zu beschäftigen. Und auch da wieder der Hinweis, negative und positive Gefühle sind wichtig. Wir versuchen den Fokus zu lenken und mehr davon zu machen, was ist positiv, was hat mir gut getan. Und ich nenne da eine Wissenschaftlerin, die Barbara Fredrickson, die von einer Aufwärtsspirale spricht. Die hat nämlich erforscht, wenn wir positive Emotionen erleben, dann kommen wir ins Tun und bei diesem Tun erleben wir wieder positive Gefühle und so pflanzt sich das fort. Und das ist doch ein viel schöneres Erlebnis als die Negativspirale, die wir auch kennen. Ne? Wenn ich mich hineindenke und negative Gefühle erlebe und dann auch negativ handle im Sinne von, ich grenze mich vielleicht ab, ne? Tue Dinge, die mir nicht gut tun, dann habe ich wiederum negative Gefühle. Also es gibt, egal wo der Mensch steht, immer die Möglichkeit, hinaufzugehen. Dass es einem besser geht.
Ihm zu helfen, die Spirale nach oben quasi zu drehen, ne?
Ja, weil es ist ein interessantes Phänomen. Auch bei Besprechungen. Es macht einen Unterschied, ob du eine Besprechung damit beginnst, was alles noch an Arbeit vor dir liegt und nicht erledigt wurde und das abgefragt wird sozusagen, als wenn du damit beginnst, was ist eigentlich seit letzter Woche erledigt worden. Weil es
Ja.
wird immer was erledigt, wir haben bloß den Blick nicht drauf. Wenn man das ein bisschen institutionalisiert, eine Zeit lang macht und dann wieder weglässt, dann ist interessant, weil dann fragen die Menschen, echt, heute redet man nicht über das Gute, was ich erledigt habe. Dann sind sie richtig enttäuscht, ne?
Ja, ich kenne das nur von Feedback-Runden, wo es immer heißt, man
Ja.
sollte mit etwas Positivem schließen. Ja, also auch wenn vorher irgendwie Negative unter Anführungszeichen besprochen wurde, dass zum Schluss auf jeden Fall was Positives kommt, dass man mit einem guten Gefühl, auch wenn davor eben alles
Ja.
andere besprochen werden musste, dass man mit einem positiven Gefühl
Genau.
rausgeht. Und ich habe das selber auch bei mir natürlich erlebt. Es ist was anderes, als wenn du mit was Schlechtem dann aus diesem Gespräch, aus diesem, was auch immer, Workshop rausgehst. Ja.
Ja. Na schön, wenn du das bestätigen kannst. Wichtig ist uns der Beginn, ne? Weil der Verlauf des Meetings ein anderes ist. Man kommt dann danach, nach dem Agenda-Punkt, wenn du es so magst, ohnehin auf die Themen, die noch zu besprechen sind. Das ist ja der Hauptteil eines Refix oder einer Besprechung oder Teambesprechung, ne? Und ich sage immer so, die Dinge laufen uns eh nicht davon, die noch nicht erledigt sind. Ja, wir reden schon noch darüber. Es macht echt die Reihenfolge einen Unterschied. Wenn du mit etwas Negativem beginnst, dann fällt dem Sitznachbarn auch etwas ein, berechtigterweise, denn Menschen wollen darüber sprechen, dass man soll ihnen später den Raum dafür geben und zuerst den Raum öffnen für Dinge und aktiv abfragen, bis es von selber kommt. Ne? Eine Sache, die gut gelungen ist in der letzten Woche, seit dem letzten Mal und dann schauen, was ist noch offen.
Ja, super. Ja, das werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Wöchentliche Meetings. Genau, was wollte ich noch? Genau. Ab wann macht es bei Kindern Sinn, sie damit zu, ja, konfrontieren ist jetzt das falsche Wort, du weißt, was ich meine, sie zu begleiten? Vielleicht auch in Richtung Dankbarkeitstagebuch oder Erfolgsjournal jetzt vielleicht nicht, aber so Glücksmomente festhalten. Was würdest du aus deiner Erfahrung heraus, wann bekommen Kinder das mit? Wie kann man es vielleicht auch umsetzen? Hast du da Tipps,
Ja,
wie du mit
also
was?
das beginnt schon mit Gesprächen. Ich kann kein Alter sagen, also aktiv, dass sie selbst was dazu tun, würde ich sagen, ab Volksschulalter. Weil sie dann auch sich artikulieren können im Sinne von, okay, und auch verstehen, was sind Gefühle. Da beginnt man zum Beispiel mit Gesichtsausdrücken, um Gefühle näher zu bringen. Also das machen die Pädagogen ganz wunderbar, sowieso. Aber zum Beispiel, da arbeitet man eben mit so sechs Fotos, wo sechs verschiedene Ausdrücke sind und sie lernen dann zu erkennen, okay, der Mensch ist traurig, der Mensch ist lustig, neugierig. Also solche Dinge, das tut man sich sicher noch schwer, ne? Mit 4 oder 5 Jahren. Aber mit Jüngeren kann man wie sagt man da, am Esstisch schon, also beim Essen auch plaudern und aktiv nach dem fragen, was Freude gemacht hat, ja, oder was, wer ist eigentlich dein bester Freund und wieso bist du gern mit dem zusammen, ja? Und da kommt schon ganz viel raus. Und auch dieses Vorleben, eben, dass man nach solchen Dingen fragt,
Genau.
und nicht, was noch offen ist, also weg von diesem Defizit orientieren. Beziehungsweise jetzt sind wir wieder bei der Reihenfolge, ne? Zuerst schauen. Genau. Was hat Freude gemacht? Was macht euch Spaß? Und was kannst du besonders gut? Und auch zum Loben vielleicht noch. Das ist jetzt auch nicht originär positive Psychologie, aber ich mag ihn noch nennen. Da gibt es einen Ben Furman, der hat ein Prinzip oder auch so ein Buch geschrieben, Ich schaff's. Es geht um Dinge, es geht immer um den Prozess und nicht um den Output. Also man sollte Kinder nicht dafür loben, für das, was rauskommen ist. Ja, wow, das ist aber ein schönes Bild, sondern wie sie das gemacht haben. Ja, schon den Prozess
Okay.
des Malens zum Beispiel oder des Blumenpflückens. Ne? Das ist motiviert Kinder, die kein Ergebnis sozusagen zusammenbringen und aber das Gefühl haben, sie müssen immer was leisten und es muss was rauskommen. Es kommt ja auch was raus. Nur der Fokus ist ein ganz anderer, wenn du schon den Prozess genießt, ja, und den Prozess viel reinlegst, des Blumensammelns, des
Ja.
Malens, ja, dann kannst du dort aufgehen, weniger und als dich an der Leistung zu erfreuen.
Ja, das ist ja auch, wo wir Erwachsenen dann oft sagen, der Weg ist eigentlich das Ziel, ne? Also
Richtig,
eben
richtig.
genieße diese Reise dorthin, auch wenn du heute noch gar nicht weißt, wo das Ziel ist, sondern einfach dieses,
entdecken auf dem Weg dorthin ist ja eigentlich, also für mich zumindest, und das hat sich in den letzten Jahren sehr stark herauskristallisiert, dieses Entdecken, dieses immer wieder neue Wege auch einschlagen, vielleicht auch mal einen Umweg machen oder vielleicht auch mal Gasse stehen und dann umdrehen. Aber das macht ja die Reise eigentlich aus, ja, weil wenn
Ja.
ich sofort von A nach B laufe, dann verpasse ich vielleicht das, was rechts und links von mir passiert. Und ich glaube, dass das auch ebenso wie du beschreibst beim Kindern, bei einem Blumenpflücken, also nicht nur der Output, der dann am Ende ist, zählt, sondern einfach dieser Weg dorthin. Und das ist, finde ich, wunderschön.
Ja, und du sprichst damit das Thema Achtsamkeit an, ne? Was man Kindern so auch beibringen kann, Dinge wahrzunehmen, und dass eben auch, können wir auch ins Thema Dankbarkeit kommen, dass Dinge nicht selbstverständlich ist, dass die Sonne jeden Tag aufgeht oder so. Also so Kleinigkeiten unter Anführungszeichen, die sehr groß sind und die uns am Ende des Tages wieder helfen, aufzublühen und ein gutes Leben zu führen.
Jetzt sind wir nochmal zurück zu der Aufwärtsspirale. Wie kann man das schaffen, dass man sich da auch wirklich bewegt? Also das geht ja nicht von heute auf morgen, dass man sich da hineinbegibt. Ja. Es geht wahrscheinlich schneller, sich in die Negativspirale hinein zu manövrieren, als jetzt da nach oben zu klettern, sage ich jetzt einmal. Was sind da so Tools oder was ist da so dein Ansatz? Wie das starten, dass es nach bergauf geht? Ja.
Dazu sollte man wissen, dass unser Hirn ja ganz super ist, weil das ist ein, das sage ich mal, das ist ein, wie ein Muskel, man kann ihn trainieren. Und je nachdem, was man, womit man ihn füttert, davon möchte er dann mehr. Da hilft uns wieder unser Motivations- und Belohnungssystem. Und wenn ich einmal sozusagen diese positiven Gefühle erlebe, dann möchte ich mehr davon. Das ist so wie eine natürliche Droge, kannst du dir vorstellen. Und das ist, glaube ich, der Mechanismus, mit dem wir arbeiten. Was es dafür braucht, ist schon, je nachdem, wo die Menschen sich befinden, vielleicht ein bisschen Mut, ja. Uns ist durchaus bewusst, ich habe gesagt, wir holen Menschen ab, wo sie sind. Menschen spüren sich oft nicht und wollen vielleicht auch gar nicht da jetzt hinschauen und positive Gefühle schon gar nicht. Also, die sind einfach nicht offen dafür, das muss man auch respektieren. Den Mut können wir nicht vermitteln und schenken, wir können nur neugierig machen darauf und auch mit dem Ansatz kommen. Wenn du dich verändern magst, ja, wenn du möchtest du leiden oder möchtest du glücklich sein? Ne? Jetzt, um es ganz drastisch zu sagen, du hast immer die Wahl. Und das schafft ein bisschen Hoffnung und gibt Perspektive. Und das macht Menschen neugierig und das führt dann auch zu dem Mut, diesen Schritt zu machen. Es klingt interessant, ne? Und ist manchen Menschen vielleicht auch nicht so bewusst, dass es Mut braucht, um gute Gefühle zu erleben. Aber das kommt vor. Und ist so schön zu sehen, wenn die Menschen das dann ausprobieren und sich das auch gönnen, weil nochmal, sie kennen diese guten Gefühle, sie haben das alles schon erlebt. Ja, deswegen, das ist eben der Ansatz, von dem wir ausgehen. Du hast dieses Potenzial in dir und der Mensch braucht es auch. Der Mensch braucht dieses Du, das wird das gleich das Nächste. Zu den positiven Gefühlen, ja, diese positive Resonanz im Sinne von Begegnungen und Beziehungen.
Worauf ich jetzt noch hinaus will, sind die Small Habits, diese kleinen Dinge, die man kontinuierlich ja auch tun darf, um in dieser Spirale nach oben zu klettern. Ich glaube, dass das auf der einen Seite, und da bin ich voll bei dir, oder zum ersten Schritt diesen Mut braucht, ja, um überhaupt loszugehen, um überhaupt diesen, ich sage jetzt mal, Startpunkt zu finden. Okay, ich will nicht mehr, da passt es einfach nicht mehr. Ich muss unter Anführungszeichen jetzt was tun, dass ich aus diesem Trott, was auch immer, Hamsterrad, wie auch immer man es nennen mag, rauskomme. Aber dann dieses Dranbleiben, ich glaube, das ist oft noch schwieriger, als diesen ersten Schritt zu machen, oder?
Das ist schwieriger, wenn man es unter dem Aspekt sieht, ich muss es machen. Ich würde mir von Anfang an keinen Zwang auferlegen. Wenn wir bei diesem Dankbarkeitstagebuch bleiben, sage ich immer dazu, du entscheidest, wie oft du das machst. Versuche es regelmäßig zu machen und versuche es über, zumindest eine Zeit lang zu machen, damit du auch was hast, das du anschauen kannst. Allein deswegen macht es Sinn, das relativ regelmäßig zu machen oder über den Zeitraum immer wieder. Nimm dir 2, 3 Wochen vor und du entscheidest, du hast immer die freie Wahl. Du entscheidest, wann du es schreiben magst. Weil sobald ich mit dem Vorschlag Tagebuch komme, da steckt das Wort Tag drin, war, muss ich jeden Tag. Und sobald das Muster ist, hast du eine Sperre. Wir können frei entscheiden, wie oft wir das schreiben. Und am Anfang wird das weniger sein, allein deswegen, weil wir am Anfang weniger positive Momente überhaupt sehen am Tag. Und das bedarf eben dieses Trainings. Verstehst du diesen Kreislauf? Ja, ich muss schon aktiv durch den Tag gehen und die Augen aufmachen und Dinge bemerken. Und ich glaube, dazu muss man sie nicht zwingen, sondern das ist einfach eine Haltung, wo man sagt, gut, schaue ich mal. Das ist jetzt nichts mega Anstrengendes, das geht so en passant am Abend, dann sich hinzusetzen vielleicht und zu sagen, okay, ich notiere mir das auch. Das mag die Disziplin sein, die manche vielleicht nicht haben. Aber ohne Zwang werde ich das machen. Und das ist das beste Beispiel für eine Habit, für eine Gewohnheit, eine gute Gewohnheit im Sinne von, die tut mir gut, ein solches Tagebuch zu schreiben. Weitere Gewohnheiten, Freundlichkeit zum Beispiel, die kann man auch sehr gut trainieren und einfach und im Alltag. Da versteht die positive Psychologie ganz viel darunter. Da gibt es den Ausdruck der Little Acts of Kindness, also die kleinen Gesten der Freundlichkeit. Man kennt das vielleicht, wenn man in einem Hotel schon übernächtigt hat, dass man am Kopfpolster was Süßes findet. Das müsste nicht sein, aber das ist so ein kleiner Akt der Freundlichkeit, ja, über den man sich freut.
Ja, absolut.
Und genauso, weil die Menschen kennen einen nicht, die wissen auch nicht, welcher Gast kommt, außer dem Namen, und die machen das. Wir können das genauso machen. Ja? Wir können auch jemanden an der Supermarktkasse vorlassen, wir können die Kassierin selber mal grüßen und ihr sagen, was für einen tollen Job sie macht. Dankbar sein und freundlich sein, so in Kombination, ist überhaupt klasse. Und wirkt erforschendermaßen bei dem, der gibt, mehr noch als bei dem, der empfängt. Das ist auch was Spannendes. Ja,
Interessant, ja.
genau, die Freundlichkeit. Die Freundlichkeit können wir immer üben. Ja, jemanden überraschen, jemandem ein Kompliment machen. Wichtig ist, dass es authentisch und ehrlich ist. Ja, auch sowas kann man nicht erzwingen, aber wenn du das machst, das ist echt etwas Schönes. Das schafft einen wirklich kleinen Moment der Verbindung, selbst mit Fremden. Ja.
Ja, oder einfach mal auf der Straße irgendjemandem zulächeln, ja.
Ja.
Also ich ertappe mich schon immer wieder dabei, dass ich das mache. Ja, gerade wenn eine Person vorbeigeht, die irgendwie grimmig schaut, ja, mag ihn sein, mag gerade einen schlechten Moment haben. Ich versuche dann wirklich bewusst Augenkontakt herzustellen, um dann eben einen Grinser loszulassen. Und es ist schon erstaunlich, was darauf zurückkommt. Also ja, aber wirklich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das bei mir mehr auslöst als bei der anderen.
Ja. Ja.
Aber es ist eine Übungssache und
Ich
das.
mache das auch gerne. Ich mache das auch gerne und die Reaktionen sind gemischt. Ja, manche erschrecken, weil sie das nicht gewohnt sind. Also man hat so das Gefühl, sie erschrecken, sind überrascht, sagen wir so. Erschrecken vielleicht nicht, aber die Überraschung, weil das nicht üblich ist und das sollte mehr werden. Und dafür brenne ich dafür. Weil das kostet nichts, das macht Freude, das macht gut. Und man entwickelt, und das ist ja das Nächste, wenn man solche Praktiken macht, eine gewisse Resilienz. Auch wenn ich das Wort jetzt nicht mag, wer möchte schon in den alten Zustand zurückkehren, sage ich immer. Ich bin mehr für so Robustheit, dass man robust wird. Weil auch Systeme sind sehr erfolgreich, wenn sie robust sind. Das hat man sich aus der Natur abgeschaut oder antifragil, sagt auch ein Forscher. Hat man für besser als die Resilienz. Es hilft uns dabei, stärker noch hervorzugehen aus Dingen, ja? Was am Anfang auch unvorstellbar ist. Wenn du eine Krise hast oder eine schwierige Situation, wie soll mich das stärken? Im Nachhinein erweist sich oft interessant, ja? Wäre ich das nicht durchlaufen, wäre hätte sich die andere Tür gar nicht geöffnet. Ja, das heißt, auch das kann man lernen, dass man bewusst durch Krisen geht und sich anschaut, okay, was zeigt mir das jetzt? Und auch diese Reflexionsfähigkeit, auch die kann man lernen. Also alles, was ich erzähle und jemandem nicht Gott gegeben ist, kann man entwickeln und lernen. Ja? Das ist, glaube ich, eine gute Nachricht.
Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Nachricht. Hast du noch irgendetwas, das du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen unbedingt mitgeben willst? Abgesehen von Freundlichkeit und Dankbarkeit und vielleicht jemandem Fremden auch mal ein Lächeln zu schenken.
Also vielleicht zwei Dinge. Die eine ist, wir haben ein bisschen über Stärken gesprochen und wenn ich an die Arbeitswelt etwas richten darf, dann ist spannend, dass man herausgefunden hat oder man sollte sich mehr mit Kreativität und Innovationskraft beschäftigen. und diese Stärke gut hüten und weiterentwickeln, weil das wird sehr, sehr wichtig sein im ist jetzt schon sehr wichtig, dieses sich zu behalten, um die Ecke denken zu können. Das hat nicht nur mit KI zu tun, sondern generell wird das am Arbeitsplatz ein Thema werden, dass man wirklich kreativ bleibt, weil der Mensch, das ist eine ziemlich einzigartige Fähigkeit, Kreativität aufrechterhalten und entwickeln und die Innovationskraft, einfach die Kraft da nicht zu verlieren, neue Wege zu gehen, innovativ zu denken, sich auch die Freiheit zu nehmen, mit all seinen Stärken sich einzubringen und innovativ zu sein, offen
Ich
für
glaube, da
Neues.
braucht man, ich glaub, da braucht man eine eigene Podcast-Folge.
Ja, das wäre cool.
Würde mich auch sehr interessieren. Also ich glaube, da werden wir relativ bald mal wieder zusammen.
Das wäre schön. Und für jeder Mann und jeder Frau die Botschaft, dass die wichtigste, da gibt es auch eine tolle Langzeitstudie dazu, vom Robert Waldinger, dass die wichtigste, der wichtigste Faktor sozusagen für ein gutes Leben sind Beziehungen. Und da ist auch viel Raum, ja, wie man die gestalten kann, wie es der positive Psychologe sieht, wie kann ich überhaupt in Begegnung treten, wie kann ich Resonanz aufbauen, wie kann ich gut in Verbindung bleiben, und so weiter. Aber Relationships, der Mensch kann ohne ein Du nicht, ist nicht überlebensfähig. Das wissen wir im Kopf, ne? Aber tun wir es auch? Also da gut mal an den Beziehungen zu arbeiten und ein schönes soziales Netzwerk oder eine Verbindung aufzubauen, die mich unterstützt in meiner Gesundheit. Genau. Also Beziehungen sind wichtig.
Ja, super, liebe Gabi, wir sind schon am Ende unserer
Okay.
Episode angekommen.
Perfekt.
Ein Schlusswort noch. Oder dein Leitsatz, was ist so, du hast uns heute schon eins deiner Mutter
Ja.
verraten, aber ich finde,
Also
du hast.
Sharing is caring, das ist so mein persönlicher. Also mein Firmenmotto ist, das Motto ist, das Leben ist ein Fest. Und genauso sehe ich es auch. Das Leben ist ein Fest.
Ja, vielen
Dankeschön.
lieben Dank. Ich freue mich jetzt schon auf unsere nächste Folge, weil ja, es wird spannend, auch für Unternehmen und für den Kreativprozess anzuregen. Du hast da ganz sicher großartige Beispiele auch in deinem Repertoire. Ich freue mich schon sehr. Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und ja, freue mich auf das nächste Mal. Alles, alles Liebe.
Danke für die Einladung.